Heute wollen wir über das Thema Denkfutter reden. Ja, worum geht's denn da eigentlich? Es geht natürlich um das Denken. Und Denken ist nicht nur Fakten einsortieren, sondern Denken ist auch Unterscheiden. Und es ist wichtig, dass wir als Menschen unterscheiden können zwischen dem, was richtig ist und dem, was falsch ist. Und das Essen hat auch etwas damit zu tun. Und so wollen wir dieses Thema ein bisschen weiter studieren. Erstmal so ein bisschen Hintergrundinformation und einiges, was vom Alten kommt, einiges, was vom Neuen kommt. Und dann wollen wir mehr und mehr über dieses Thema nachdenken. Also gesundheitliche Risikofaktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen, kann man nicht immer meiden. Wenn da Umweltschmutz ist und die Luft ist schlecht. Ich kann nicht sagen, weil heute ist die Luft schlecht, ich gehe heute mal nicht atmen. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht sagen, der Planet ist verseucht, ich springe mal runter. Das kann ich auch nicht sagen. Also einiges kann ich nicht meiden und dann muss ich eben, das Beste tun unter den Umständen. Die 10 führenden Todesursachen in den USA waren Nummer 1 Herz-Kreislauf-Krankheiten, 2. Krebs, chronische Lungenentzündungen, Lungenleiden. Und dann kamen die anderen, so wie Unfall und Diabetes und Geschlechtskrankheiten und sogar Selbstmord und so weiter. Und dann an letzter Stelle eigentlich das drittgrößte oder die drittgrößte Ursache von Todesursachen ist Sonstiges. Ja, was ist denn Sonstiges? Wenn es so ein großer Faktor ist, dann müssten wir ja wissen, was es ist. Und die Faktoren hinter dieser Todesursachen in den USA, meist haben es mit Lebensstil zu tun. Also Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle, verkehrte Ernährung. Und die zweitgrößte Ursache natürlich Tabakmissbrauch. Und dann Alkohol, Infektionen, dann Gifte und so weiter und endgültig Drogen. Also Lebensstil ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es kommt zu Überlebung. Und dann hat die Wissenschaft studiert, ja, was müssen wir denn eigentlich tun, um gesund zu bleiben? Und die Hauptpunkte sind natürlich nicht rauchen und genug Schlaf. Regelmäßiges Frühstück ist sehr wichtig, denn morgens ist der Metabolismus am höchsten und verarbeitet man das, was man isst, am besten, wenn man nichts anderes tut. Genau die gleiche Menge an Nahrungsmitteln sich zu sich nimmt, genau die gleiche, aber man verschiebt es so, dass Frühstück einen großen Anteil hat und das andere später, dann hat man schon einen mächtigen Vorteil. Nicht zwischen Mahlzeiten essen, damit das wieder alles regeneriert und die Drüsen wieder ihre Produkte produzieren können. Normalgewicht einhalten ist auch wichtig. Bewegen regelmäßig. Und Bewegung, die am besten ist, ist Bewegung, die, wo man noch sich unterhalten kann, wenn man diese Bewegung tut, dann brennt man Fett. Sonst brennt man Zucker. Ein mäßiges oder kein Alkoholkonsum, so sagt die Welt. Natürlich das Beste ist kein Alkoholkonsum. Jetzt dieser dritte Faktor, der drittgrößte Killer in der Welt. Was ist denn der? Und so hat die Wissenschaft herausgefunden, dass viele Patienten sterben an ihren Heilmitteln. Und das sind vorgeschriebene Heilmittel, weil Menschen sind so krank, sie haben verschiedene Probleme, nehmen verschiedene Medikamente und die funktionieren nicht alle immer zusammen, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und die drittgrößte Ursache ist Medikament. Das Beste, was man eigentlich dann tun kann, ist so ein Lebensstil zu haben, einen Lebensstil, dass man, die Medikamente nicht braucht. Und dann hat man schon den dritten Teil weg. Freie Radikale aufwischen ist natürlich auch sehr wichtig. Und das ist vor allem wichtig in den Situationen, in denen wir uns heutzutage befinden. Und die meisten Menschen werden sagen, naja, das kann ich ja leicht lösen. Also gib mir eine Pille. Und wenn ich die Pille zu mir nehme, dann habe ich ja das Problem schon geschlichtet. Und brauche ich mir nicht viel Kummer machen. Also der Mensch sucht immer eine einfache Lösung für sein Problem. Und somit haben sie entdeckt, dass Menschen, die viel Gemüse essen und Früchte, so wie diese gelben hier und diese schönen farbigen Dingen mit viel Beta-Carotin drin, wenn Leute sich viel mit diesen Dingen ernähren, dann haben sie einen Schutz gegen Krebs. Also was wäre das Einfachste? Komm, wir isolieren das Beta-Carotin in diesen Gemüsesorten und in diesen Früchten und dann geben wir das als Pille und der Mensch ist auf schnell eingestellt, dann löst das das Problem. Und dann haben sie festgestellt, dass Beta-Carotin eigentlich nicht die Antwort ist, sobald es isoliert ist. Und so haben sie in einer Studie entdeckt, dass da eigentlich ein Mega-Problem ist. Denn als sie die Pille zum ersten Mal produzierten mit Beta-Carotin, wollten sie draufschreiben, Schutz gegen Krebs. Aber die Gesundheitsorganisationen haben gesagt, nein, nein, das könnt ihr nicht, das muss man erstmal beweisen. Also welche Zielgruppe ist die beste zu gebrauchen? Natürlich Raucher. Raucher, die haben ein hohes Risiko, um Lungenkrebs zu bekommen. Also zwei Gruppen Raucher. Die eine Gruppe bekommt Beta-Carotin, die andere Gruppe ein Placebo. Und dann wird man ja sehen, was das Resultat ist. Und die Studie sollte über 10 Jahre laufen und verschiedene Altersgruppen in dieser großen Gruppe. Und dann wird man ja sehen, wer erkrankt an Lungenkrebs oder wer stirbt an Lungenkrebs in dieser Zeit. Und das waren zwei Studien. Die eine ist die finnische Studie und die andere die Carette-Studie. Und die weiße Linie stellt da die Gruppe vor, die kein Beta-Carotin bekam, sondern ein Placebo. Und die linke Gruppe stellt die vor, die wohl Beta-Carotin als Schutz bekamen. Und schon nach ein paar Jahren haben sie gemerkt, aber wir haben hier das Gegenteil von dem, was wir erwarten. Es scheint, als ob die Gruppe, die Beta-Carotin bekommt, mehr Lungenkrebs entwickelt als die Gruppe, die keins bekommt. In der Zwischenzeit war da eine Studie, die Carette-Studie, die in den USA begann. Und die sollte auch 10 Jahre laufen. Und schon nach 4, 5 Jahren haben sie gemerkt, ja, hier ist das gleiche Resultat. Die Placebo-Gruppe hat weniger Krebs als die Gruppe, die das Beta-Carotin zu sich nimmt. Und das war natürlich schrecklich. Gefährlich ist Beta-Carotin. Man soll kein Beta-Carotin mehr zu sich nehmen, sagten die Arzneiartikel dann. Aber natürlich weiß jeder, dass Menschen, die sich so ernähren, einen Schutz gegen Krebs haben. Also was war das Problem? Das Problem ist, wenn man eine Substanz isoliert und aus dem Kontext der anderen Phytochemikalien herausholt, sodass es nicht ein Paket mehr ist, dann ist die Wirkung genau das Gegenteil von was die Wirkung eigentlich ist, wenn die ganze Palette gegenwärtig ist. Also Beta-Carotin in diesem Gemüse oder in diesen Gemüsen und in diesen Früchten schützt gegen Krebs, aber wenn man es isoliert, hat man das Gegenteil. Also problematisch. Wo hole ich meine Antioxidanten? Wo hole ich diese Chemikalien, die mir Schutz verleihen? Das kommt drauf an. Für jede Art von Früchte, jede Art von Gemüse hat eben andere Chemikalien und eine andere Zusammenstellung. An der rechten Seite die 10 besten Früchte und Gemüsearten, die Antioxidanten besitzen. Früchte Nummer 1, die Erdbeere. Dann die Pflaume, Apfelsine, rote Trauben, Kiwi, Pampelmus, weiße Trauben, Banane, Apfel, Tomate. Also jetzt werde ich nur noch Erdbeeren essen und dann habe ich das Problem gelöst. Gemüse, Knoblauch, Grünkohl, Spinat, Rosenkohl und so weiter bis unten zum Mais. Ist das die Lösung? Wiederum nein. Vitamin E zum Beispiel, ein Antioxidant, natürlicher Antioxidant, Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl und so weiter, Mandelöl, Blaubeeren, Weizenkeime und so weiter. Das sind die Quellen und Menschen möchten das isoliert haben. Aber wenn es in dem Produkt drin ist, dann ist es viel mehr aktiv, als wenn es isoliert ist. Also welche Früchte soll ich dann zu mir nehmen? Die Antwort, die ganze Palette, Variation. Also die besten Pillen, die es auf Erden gibt, sehen wir hier in diesem Bild. Variation, jedes ist anders. Wenn man zum Beispiel Probleme hat mit der Prostata, dann möchte man Tomaten zu sich nehmen. Denn die Antioxidanten, die in der Tomate verpackt sind, geben besonderen Schutz für dieses Problem. Andere wieder geben Schutz für ein anderes Problem. Also Variation. Die besten Pillen sind die verschiedenen Früchtearten und Gemüsearten. Und hier heißt es, eine vollwertige, gesunde, variationreiche Ernährung. Also Nahrungsmittel mit krebskämpfenden Phytochemikalien, zum Beispiel Rosenkohl enthält Sinigrin. Brokkoli enthält ein anderes. Rote Trauben enthalten wieder ein anderes. Zitrusfrüchte enthalten Limonin. So, jedes hat etwas anderes. Und wenn man einen totalen Schutz nötig hat, dann hat man die ganze Armee nötig. Mit anderen Worten, die Ernährung muss alle diese Dinge beinhalten. Und wie steht's denn mit Ernährung im Allgemeinen für einen guten Geist, für gut denken und auch hell denken? Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die beste Hirnnahrung, die es überhaupt gibt, ist die Nahrung, die reichhaltig an Kohlenhydraten ist. Und es ist nicht interessant, dass die Welt heute sagt, wir müssen Kohlenhydrate meiden, weil die machen fett. Die machen natürlich nur dick, wenn man nicht vollwertige gebraucht. Denn die Ballaststoffe, die in den natürlichen Produkten gegenwärtig sind, halten ja den Zucker zurück. Also je süßer etwas ist, je mehr wasserlösliche Ballaststoffe sind da hineingepackt. Also irgendwie muss das doch mit der Schöpfung zu tun haben. Das kann doch nicht durch Zufall entstehen, dass gerade das, was notwendig ist für die beste Gesundheit von denjenigen, die das zu sich nehmen, gerade so eben verpackt ist. Also eine Dattel, reichhaltig an Zucker, aber vollgepackt mit diesen wasserlöslichen Ballaststoffen. Das heißt natürlich, dass es zäh ist. Und diese Ballaststoffe halten den Zucker zurück, sodass er langsam ins Blut geht. Also Obst von allen Sorten ist ausgezeichnet. Feigen, Bananen, Traube, Karottenbohne, Johannisbeeren und alles Trockenobst ist Gehirnkost. Nüsse, vor allem Mandeln, denn Mandeln sind eine alkalische Nuss, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Avocado, Kokosnuss, das sind die Nahrungsmittel, die für den Verstand gut sind. Also brauchen wir in der Ernährung eine reichhaltige Variation an Hülsenfrüchten, Nüssen, Sprossen und Knoblauch, haben wir ja gesehen, auf der Liste ist sehr hochwertig an Antioxidanten, hat aber auch das Potenzial, um antibiotisch zu wirken. Also ich würde vorschlagen, dass man Knoblauch nicht zur Hauptnahrungsmittel macht, denn dann können selbst die natürlichen Bakterien beeinflusst werden im Darm. Also wenn man krank ist, ja. Und ab und zu in der Ernährung Knoblauch zu sich nehmen, aber man braucht nicht nur Knoblauch essen, vor allem, wenn man natürlich romantisch eingestellt ist. Sehr hochwertig an diesen Phytochemikalien sind die Kreuzblütler, die Kohlsorten. Und ich denke natürlich, dass das gute deutsche Volk wegen den Kohlsorten überhaupt noch lebt. Denn die restliche Ernährung kann oft sehr krebswirkend sein, vor allem mit all den tierischen Produkten und so weiter. Aber die Antioxidantien, die hier in den Kohlsorten sind, sind sehr, sehr stark gegen Krebs wirkend. Die Doldenblütler, die Karotten und Sellerie und so weiter und natürlich die Nachtschattengewächse, die Kartoffel, viel Variation. Und wenn man das alles zu sich nimmt, dann hat man die ganze Palette. Jetzt müssen wir ein bisschen reden über Kohlenhydrate. Denn wenn das Gehirn gesund funktionieren will, dann hat man Kohlenhydrate nötig. Unser Gehirn macht nur 2% unseres Körpersgewichtes aus, verbraucht aber rund 20% des Sauerstoffs und bis zu 50% der Glucose. 50%. Also wenn ich Eiweiß zu mir nehme, Protein, dann muss ich das umsetzen in Kohlenhydrate. Und dann muss ich den Stickstoff rausholen, ich muss die Sulfate rausholen, die Ringverbindungen rausholen. Und die sind alle potenzielle Giftstoffe. Also es ist nicht gut, sich mit zu viel Eiweiß, Protein zu ernähren und dann die Kohlenhydrate zu vernachlässigen. Und das ist nicht gut für ein gesundes Gehirn. Das Gehirn hat Glucose nötig. Das Gehirn selbst besteht zum großen Teil aus Fett, also man hat eine gesunde Fetternährung auch nötig. Vor allem die Omega-Fette müssen in kleinen Mengen immer gegenwärtig sein in der Ernährung. Aber der Brennstoff für das Gehirn ist Glucose. Und das hat er nötig. Das ist schon ein altes Bild, was ich hier habe, aber es ist eine interessante Geschichte. Die beiden Ratten an der rechten Seite, die sehen schon als so ein bisschen zerfetzt aus und die sind gerade an dem Punkt, wo sie nicht mehr reagieren. Sie leben noch, aber sie sind auf dem Wege zum Tode. Die Gruppe an der linken Seite sieht man da, die Schwänzchen werden festgehalten. Sie zerren an dem Schwanz, sie wollen schauen, was mit ihren Kollegen da verkehrt los ist und sie sind auch gesund und haben auch viel länger gelebt als die anderen. Also zwei Gruppen, gleich alt. Die eine Gruppe ist schon beim Sterben und die andere noch ganz fidel. Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der Ernährung? Gar keine. Sie haben genau das gleiche Essen bekommen. Der einzigste Unterschied war, dass die Gruppe an der linken Seite, nämlich die, die noch fix fidel sind, haben so viel bekommen, wie sie nötig haben. Und die andere Gruppe hat so viel bekommen, wie sie wollten. Also es ist keine gute Idee, so viel zu essen, dass man ungemütlich ist danach. Man müsste, wenn man isst, noch aufstehen können und noch etwas essen können. Dann ist es am besten. Also zu viel essen, auch keine gute Idee. Und raffinierte Nahrung ist eine devitalisierende Nahrung. Es hemmt das Immunsystem, führt endgültig auch zum Diabetes und zum Krebs und so weiter. Und wenn man diese Kohlenhydrate in der raffinierten Form Mäusen oder Ratten füttert, dann haben sie eine gewaltige Neigung, um Brustkrebs zu entwickeln, vor allem wenn sie Karzinogene zu sich nehmen, wogegen diejenigen, die Schutz haben durch vollwertige Ernährung, dieses Problem nicht entwickeln. Also diese Nahrung, die wir hier sehen, ist nicht eine für täglichen Gebrauch. Wenn man natürlich eine gesunde Ernährung hat, dann kann man ab und zu so etwas verkraften, aber wenn das der Tagesablauf ist, dass das die Ernährung ist, dann hat man echt ein Problem und fällt in ein hohes Risiko. Einfach Zucker und stark raffinierte Kohlenhydrate bewirken einen schnellen Anstieg und Abfall des Blutzuckers. Ja, das weiß die Wissenschaft schon lange. Wenn wir etwas Raffiniertes zu uns nehmen, dann steigt der Pegel Zucker im Blut und der Pankreas muss reagieren, muss Insulin freistellen in großen Mengen, um das wieder zu senken. Denn das Gehirn braucht immer einen ständigen Zufluss, aber nie in einem hohen Pegel. Das weiß jeder, dass wenn man ein Diabetes und der Blutzucker steigt unbegrenzt, dann geht man in ein Koma und man kann sterben. Das Gehirn ist sehr sensibel, wenn es kommt zu diesen Dingen. Und dann noch etwas anderes Interessantes, nämlich der Serotoninspiegel. Und das hat zu tun mit dem geistlichen Wohlsein. Und James Patonic hat wenig Serotonin bewirkt, dass man schlecht gelaunt und reizbar ist. Serotonin reguliert Stimmung, Schlaf und Appetit. Niedrige Serotoninwerte stehen mit Depressionen und Ängsten in Verbindung. Und wenn der Blutzucker so dramatisch steigt, dann senkt sich der Serotoninpegel. Also das ist wiederum etwas, was mit dem Wohltun und dem Denken zu tun hat. Also an der linken Seite da sehen wir, wie ein Vollkorn aussieht. Die Ballaststoffe. An der Außenseite von diesem Getreide haben wir nicht wasserlösliche Ballaststoffe. Auch in dem Mehl selber gibt es wasserlösliche und auch außenrum. Und dann hat man den Keim und in dem Keim haben wir die Fettsorten, einige Eiweiße und alles, was notwendig ist für Keimentwicklung. Jetzt, wenn die Mühlen dieses Produkt mahlen, in der alten Zeit gab es Steinmühlen und da wurde das alles fein gemahlt und da war alles zusammen. Alles, was da gegenwärtig war im Korn, ist dann auch im Mehl gewesen. Heutzutage mit den Rollermühlen, die sie gebrauchen, wird die Außenschicht abgesplittert, das Mehl kommt abgesondert raus und der fettige Keim wird von den Rollen runtergeschabt und dann hat man drei Produkte. Das ist natürlich gut für die Ökonomie, denn dann kann man den Keim verkaufen an die Kosmetikindustrie, das Weißmehl kann man verkaufen für Menschenernährung und das andere kann man gebrauchen für, naja, auch in der Kosmetikindustrie und anderen Industrien. Aber das ist nicht, was der Körper sucht. Der sucht alles. Denn die nicht wasserlöslichen Ballaststoffe sorgen, dass das alles gut im richtigen Zeitraum durch den Darm geht. Die wasserlöslichen Ballaststoffe halten den Zucker zurück, der aus der Ernährung hervorkommt oder durch das Verdauen. Und die anderen Produkte, die sind notwendig für anständige Verdauung, auch für die Antioxidante sowie Vitamin E und so weiter, die sind meist im Keim drin. Wir brauchen also eine vollwertige Ernährung. Hier ist eine grafische Vorstellung von nicht wasserlöslichen Ballaststoffen. Auf der horizontalen Achse haben wir Ballaststoffe. Auf der vertikalen Achse haben wir Darmerkrankungen. Also je höher der Pegel der Ballaststoffe ist, je weniger Krebs, je weniger da gegenwärtig ist, je mehr Krebs. Also was wir essen, beeinflusst unsere Gesundheit. An der linken Seite haben wir hier einen Darm, der erweitert ist und Divertikulose aufzeichnet. Das sind solche kleinen Blasen, so wie kleine Ballons. Und das entsteht durch den Druck in dem Darm. An der rechten Seite ist einer, der normal funktioniert. Wenn da Ballaststoffe in der Ernährung sind, dann haben wir nicht diese Druckprobleme und das Kompaktieren, was zur Inflammation führt und endgültig auch zum Krebs führen kann. Reaktion auf eine Glukosemahlzeit. An der linken Seite haben wir Glukoseeinnahme. Die obere Grafik stellt vor, wir nehmen ein Zuckergetränk zu uns ohne Ballaststoffe. Dann steigt der Glukosepegel ganz hoch an und dann rechts sehen wir eine Riesenmenge Insulin wird ins Blut hineingeschoben und dann senkt sich der Glukosepegel im Blut und endgültig ist der niedriger als was er vorher war. Also haben wir eine Hypoglykämie. Wogegen, wenn da Ballaststoffe gegenwärtig sind, dann gilt die unterste grafische Vorstellung und wir sehen, der Anstieg ist nicht so hoch. Insulin an dem rechten geht auch nicht so hoch und endgültig, wenn die Verdauung fertig ist, dann ist der Glukosepegel ungefähr gleich, wie er vorher war. Und das ist das Beste, so wie es hätte sein sollen und das hat man nur mit Vollwerternährung. Symptome für Unterzuckerung, zum Beispiel autonome Aktivierung, da haben wir Schwitzen, Zittern, Hitze, Herzklopfen, Angstgefühle, Frösteln oder die Neuroreaktionen, Verwirrung, Schläfrigkeit, Schwachheit, Sprachprobleme, Konzentrationsprobleme, Doppelbilder, Schwindel, alle diese Dinge. Also es ist notwendig, dass wir vollwertig uns ernähren. Die Arzneiartikel schreiben auch, kurzfristiges Anstieg von Glukose besonders gefährlich, denn nicht nur haben wir diesen Anstieg, der für das Gehirn gefährlich ist, sondern wir haben auch eine Vernichtung der inneren Schicht in den Blutgefäßen. Also keine gute Idee, um raffinierte Nahrung zu einem zu nehmen. Ja, lesen wir einen Artikel in dem Journal American Nutrition von der American Nutrition Association und es geht um Reizgifte. Jetzt Dr. Russell hat hier Forschung beschrieben über Reizgifte, Excitotoxins und schreibt dieses Buch über diesen Geschmack, der tötet. Und das möchte ich mal kurz erklären. Bestimmte Süßstoffe bestehen aus nichts anderem als eigentlich nur Aminosäuren zusammen mit bestimmten anderen Stoffen. Denn man hat herausgestellt, dass eine Aminosäure süß wirkt. Die Rezeptoren auf der Zunge, die auf Zucker reagieren und zu dem Gehirn dieses Signal schicken, dass es süß ist, werden auch aktiviert durch freie Aminosäuren. Also ist doch ein einfaches Ding, wenn wir etwas süß machen wollen, dann freie Aminosäuren verpacken und wirken auch super süß dann. Aber da sind ein paar Probleme damit verbunden. Wenn wir Eiweiß zu uns nehmen, alles in dem, was wir essen, enthält Eiweiß. Dann wird dieses Eiweiß im Mund gar nicht verdaut. Im Magen haben wir Enzyme, die es in größere Polypeptiden aufschneidet. Und dann geht es in den Darm hinein und dann kommen andere Enzyme, so wie Trypsin, schneiden es in kleinere Polypeptide. Und dann geht es weiter und weiter in den Darm runter und dann kommen noch Enzyme, die die einzelnen Aminosäuren abschneiden. Und das sind Ektopeptidase, die holen dann die einzelnen Aminosäuren runter. Also freie Aminosäuren bei der Verdauung findet man erst in dem unteren Bereich des Darmes. Und dieser untere Bereich des Darmes, der wird durch Blutgefäße, Hepatoportalsystem, trainiert und die gehen dann in die Leber. Und in der Leber werden diese Aminosäuren wieder verpackt in Gruppen von 2 oder 3, also Dipeptide oder Tripeptide. Und dann gehen sie in das allgemeine Blutsystem, in das systemische Blutsystem hinein. Also wir haben nie freie Aminosäure im allgemeinen Blut. Aber wenn wir freie Aminosäuren zu uns nehmen, als Süßstoff, dann haben wir 2 Probleme. Erstens, das Gehirn wird aktiviert, süß. Aber es ist ja nicht süß. Es ist nur eine Nebenreaktion. Also der Pankreas wird schon vorbereitet für etwas Süßes, was kommt, und dann kommt das Süße nicht. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, dass freie Aminosäuren auch eine andere Reaktion bewirken. Denn einige Transmitter in dem Gehirn, die Impulse in den Nerven übertragen, sind auch nur freie Aminosäuren. Aber wenn das Blut in das Gehirn kommt, dann kommen sie nie als freie Aminosäuren, sondern verpackt, so wie es in der Leber verpackt wurde. Und dann gibt es Enzyme in den verschiedenen Zellen, die dann die abtrennen, wenn sie nötig sind, und dann als Stimulus dienen für einen Impuls. Also das ist genau reguliert. Wenn ich aber jetzt schon diese freie Aminosäuren, so wie Phenylalanin oder einen von denen, ins Gehirn hineinbekomme, ohne diesen Prozess der Enzymaktivierung zu gebrauchen, dann aktiviere ich das Gehirn. Also ein Stimulus findet statt, der eigentlich nicht hätte stattfinden sollen. Und darum werden diese Produkte Excitotoxins genannt. Einige der gebräuchlichsten Namen, hinter denen die sich Geschmacksverstärker zum Beispiel verstecken, ist Mononatriumglutamat. Und die haben oft andere Namen, weil Leute haben schon gemerkt, dass Mononatriumglutamat eine Nervenauswirkung haben. Und Menschen, die sehr sensibel sind, versuchen es dann zu vermeiden. Also haben sie andere Namen, so wie hydrolysiertes Pflanzeneiweiß, hydrolysiertes Eiweiß, pflanzlicher Proteinextrakt, Natriumcasein, Calciumcasein, Hefeextrakt und so weiter, hydrolysiertes Hafermehl. Und dann weiß man nicht, dass das genau das Gleiche ist. Und dann natürlich auch die Stoffe, so wie Aspartam. Und die enthalten L-Lucin. Und naja, kommen wir reden mal ein bisschen über Aspartam. Auch bekannt unter Namen, so wie Nutrasweet, Canderel oder eine E-Nummer. Man muss also immer genau wissen, worum es geht. Und dieses Produkt ist allein schon verantwortlich, folgend nach der FDA in Amerika, für 75% der Nebenwirkungen von Nahrungsmittelzusätzen. Einige der Symptome, Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Anfälle, Übelkeit, Taubheit, Muskelkrämpfe, vor allem Zerren in den Muskeln, Ausschlag, Depression, Müdigkeit, Reizbarkeit, Herzrasen, Schlafstörung. Ich meine, die Liste ist endlos. Und diese Produkte werden in so vielen Nahrungsmitteln hineingesetzt, dass es eigentlich erstaunlich ist. Wenn man in einen Supermarkt geht, man muss nicht nur greifen, was auf dem Regal steht. Man muss lesen. Ein Supermarkt heutzutage ist eine Bibliothek. Man muss lesen, was da drin steht. Und wenn sie es verstecken unter E-Nummern, dann muss man eben, naja, das Büchlein holen, um zu sehen, was ist denn diese E-Nummer. Auch haben wir mit Aspartam gemerkt, dass bestimmte Regionen, wo es nicht gebraucht wird, verglichen mit Regionen, wo es wohl gebraucht wird, dass da wesentliche Unterschiede sind in Hirntumore, Multiple Sklerose, Epilepsie, chronische Müdigkeit, Parkinsons, Alzheimer. Ob es es verursacht oder verschlimmert, ist noch nicht genau sicher, aber es ist schon echt problematisch. Woraus besteht es? Drei Chemikalien: Asparaginsäure, Phenylalanin und Methanol. Und die ersten beiden, naja, die werden einfach nur umgesetzt in Aminosäuren. Sollte doch eigentlich nicht gefährlich sein. Aber wie ich schon erläutert habe, das Problem ist, dass diese ungebundenen Aminosäuren einen Effekt auf das Gehirn haben. Also Asparaginsäure ist eine Aminosäure, isoliert eingenommen, nicht an Protein gebunden, hebt sie deutlich den Spiegel von Aspartat und Glutamat. Und diese sind solche Excito- oder anregenden Gifte. Verhöhtes Phenylalanin-Werte im Gehirn können das Serotonin im Gehirn senken und dann hat man natürlich wieder Missmutigkeit, Depressionen. Die Welt heute ist so deprimiert und ein großer Anteil der Menschheit ist auf Antidepressanten. Und das Problem ist, die sind oft nicht besser als die Depressionsmittel, denn wenn man auf einem Antidepressant ist, dann kann man auch nicht richtig funktionieren. Methanol ist das andere Problem. Die empfohlene Höchstmenge ist ungefähr bei 7,8 Milligramm pro Tag. Und ein Liter mit Aspartam gesüßten Getränk enthält ungefähr 56 Milligramm. Und wenn man viele davon trinkt pro Tag, dann kann man bis zu 250 Milligramm Methanol zu sich nehmen. Das ist 32 Mal die Hochmenge. Und Methanol hat einen gewaltigen Effekt auf das Gehirn, und zwar permanent. Ich war einmal tätig in einem Institut, wo einer der Arbeiter da sah auf der Flasche Methanol. Und der hat sich gedacht, naja, das ist ja ein wunderbares Ding. Das ist ja sicher so wie Ethanol. Gewöhnlicher Alkohol. Und dann hat er sich das genommen und hat, eine ganze Menge davon getrunken. Und der war etliche Wochen im Hospital und hatte danach permanenten Schaden. Er konnte nicht mehr feststellen, wo etwas ist. Er hatte Ataxia, er konnte nicht mehr fühlen und so weiter. Und das war ein permanenter Schaden. Also nicht eine gute Sache, um das regelmäßig zu sich zu nehmen. Aspartam findet man in Fertigfrühstück, Bonbons, viele Bonbons, Cerealien, zuckerfreien Kaugummi, in Kaffee, in Eisdesserts, in Colas, in Milchgetränken, in Shakes, in Limonade, Süßmittel, Joghurt. Man muss immer lesen, wo findet man was. Also die Welt heutzutage lebt auf Aufpushmittel oder sie müssen sich beruhigen. Es scheint mir, wir sind auf einem Rollercoaster. Dann sind wir hoch, dann sind wir tief. Ständig muss der Mensch etwas tun, um entweder aufzuwachen oder einzuschlafen. Also Aufpushmittel, Koffein, Cola-Getränke, Nikotin, Kokaine und so weiter. Und dann Beruhigungsmittel am Abend, dann will man abschalten, dann kommt der Alkohol oder Narkotika oder sowas hervor, Cannabis, dass man wieder ruhig wird, oder Menschen nehmen Halluzinogene zu sich oder Inhaliermittel. Die Welt ist in einem schrecklichen Zustand. Hier haben wir zwei Lungen. Die Lunge an der linken Seite ist eine normale Stadtlunge. Von der Verseuchung der Luft hat sie einige schwarze Flecken an sich und die an der rechten Seite kommt von einem, der an Lungenkrebs erkrankt ist und, eine Raucherlunge. Was wir zu uns nehmen, hat einen gewaltigen Einfluss auf, wie sich alles entwickelt. An der Universität hatte ich einen Kollegen, der hat mit Nikotin gearbeitet und er hat Ratten gebraucht, um zu zeigen, was der Effekt von Nikotin ist. Also hat er mit schwangeren Ratten gearbeitet und hat ihnen 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Nikotin eingespritzt pro Tag. Also ungefähr, was ein Raucher so zu sich nimmt. Und dann, als die kleinen Ratten geboren wurden, dann hat er studiert, wie die Lungen sich entwickeln in diesen kleinen Ratten, obwohl sie jetzt kein Nikotin mehr empfingen. Auf der untersten grafischen Vorstellung da haben wir die Kontrollgruppe in schwarz und die lila Linie ist die Gruppe, wo die Mutter Nikotinspritzen empfing. Und was sieht man da? Das Volumen der Alveola, das sind die kleinen Luftsäckchen in der Lunge, werden, wenn die Gruppe kein Nikotin bekam, kleiner, so wie die Lunge sich entwickelt. Wogegen, wenn die Mutter Nikotin bekam, werden die Luftsäckchen größer. Gesund ist, klein und kompakt. Wenn es zur Zahl kommt, dann sehen wir genau das Gleiche. Wenn sie Nikotin hatten in der Mutter, dann sehen wir, dass die Anzahl Alveola wesentlich geringer sind als in der Gruppe, wo sie keinen Nikotin bekamen. Also die Lunge hat nicht nur mehr von diesen Alveolen, sondern auch kleinere. Und das ist eine gesunde Lunge. Zum Beispiel hier. Hier sehen wir eine Gruppe, wo die Mutter kein Nikotin bekam. Wir sehen, die Alveolen sind ganz klein. Und wir sehen die kleinen Marker, die da drin sind, die geben uns ein Größenverhältnis von diesen Alveolen. Jetzt, wenn wir eine Lunge von den jungen Ratten bestudieren, wo die Mutter wohl Nikotin bekam, dann sieht das ganz anders aus. Diese Lunge ist verschwächt, da das Epithel ist auch, verzerrt. Und die Marker, die wir sehen, sind in viel größeren Alveolen. Wenn sie klein sind, diese Alveoli, dann ist da relativ zum Volumen große Oberfläche. Und das ist gut für Austausch von Sauerstoff. Jetzt das Gehirn gebraucht viel Sauerstoff. Und wenn die Lunge das nicht so aufnehmen kann, wie sie sollte, dann ist das problematisch. Wenn man diese Lungen dann weiter studieren möchte, dann hat er die Lungen genommen und hat sie in Säure gelegt, damit die Zellen alle aufgelöst wurden und nur die elastischen Fasern, das Gewebe, übrig bleibt. Hier ist ein Bild von der Kontrollgruppe, wo da kein Nikotin im Spiel war. Und wir sehen, nachdem die Zellenstruktur aufgelöst ist, viel elastisches Gewebe. Mit anderen Worten, diese Lunge war ultra elastisch. Wenn die Mutter Nikotin bekam, dann sah die Lunge von den Kleinen so aus. Recht wenig elastisches Gewebe. Also diese Lunge ist nicht so elastisch. Also die ganze Entwicklung der Lunge wurde beeinflusst durch was die Mutter bekam. Jetzt, wie steht es denn mit Tee, Kaffee und Kakao? Und dies ist natürlich ein heißes Thema. Denn Menschen sind süchtig nach diesen Produkten. Und vor allem, wenn man deprimiert ist, was ist denn da besser als ein Stückchen Schokolade oder Kaffee? Die größten Nahrungsmittelfirmen in der Welt sind gerade diejenigen, die Milchzuckerprodukte, Kakaoprodukte und dergleichen verkaufen, so wie Mars Incorporated, Milky Way, Snickers, Twix und so weiter, verkaufen die, oder Nestlé, Schokoladen und Nescafé, Maggi, Nesquik, alle diese Milchzuckerkombinationen mit Kakao. Pepsi Incorporated, eines der Mega-Firmen in der Welt, verkaufen Getränke mit viel Aspartam drin oder mit Zuckerkombinationen und Koffein. Unilever, Knorr, Lasagna, Drafts, Mazzola, alle diese Produkte. Coca-Cola, natürlich eine Mega-Firma in der Welt. Was enthalten diese Produkte? Hier ist ein Life Science-Artikel, enthält Coca-Cola, Kokain? Gute Frage. Erst ab 1929 wurde Coke gänzlich kokainfrei. Denn es wird produziert von einem Extrakt von der Kokainpflanze. Als Wissenschaftler einen Prozess entwickelt hatten, alle phytoaktiven Elemente aus dem Kokoblattextrakt zu entfernen. Denn die Gesetze entstanden, dass man kein Narkotikum in dem Produkt haben durfte. Jetzt natürlich, wenn man etwas in sein Produkt hineinlegen kann, was die Menschen süchtig macht, dann ist das doch toll. Dann will doch jeder das kaufen. Also mussten sie dieses Produkt extrahieren Aber bis 1929 war es angeblich nach diesem Artikel gegenwärtig. Jetzt womit ersetzt man es? Na, man ersetzt es mit Koffein. Viel Koffein. Jetzt was macht das? Erstens enthalten diese Softdrinks Riesenmengen Zucker ohne Ballaststoffe. Also hat man dieses Problem von diesem gewaltigen Anstieg, diesen Pegel von Zucker im Blut. Und Koffein hat auch noch eine Reaktion, weil es verursacht, dass die Adrenaldrüse aktiviert wird. Und dann werden Cortisone ins Blut hineingegeben. Cortisone beeinflussen die Zuckerlagerung in der Leber und in den Muskeln. Und dann wird dieser Zucker ins Blut reingeschoben. Und alleine nur das lässt den Zuckerpegel auch steigen. Hier ist noch eine Megafirma, Mondelez International, Kaba, Toblerone, Miracle Whip, Milka, alle die Schokoladenformen. Wieso sind das solche Suchtprodukte? Was ist in diesen Produkten, das die Menschen süchtig macht? Jetzt hier zum Beispiel haben wir eine Teeplantage. Wenn wir uns die ansehen, sehen wir, dass alles so schön flach ist oben. Und das wird so vorbereitet mit langen Stöcken, wo man die neuen Blätter runterschlägt mit diesen langen Stöcken. Hier ist der Eland, der größte Antilop der Welt. Und der frisst hier an jungen, knusprigen Blättern. Und dann plötzlich hört er auf zu fressen. Und er geht so 100 Meter weiter und fängt wieder an zu fressen. Das hat natürlich einen Nutz. Die Pflanze wird geschützt, dass sie nicht total vernichtet wird. Aber wieso hört er auf nach einer bestimmten Weile? Der Grund dafür ist, dass die Pflanze, wenn die Blätter gebrochen werden, ein Pheromon freistellt. Und der Pheromon beeinflusst die ganze Pflanze und auch die Pflanzen nebenan, damit der Pegel an Phytochemikalien steigt. Und vor allem die Tannine. Und wenn diese Pflanzen andere Stoffe enthalten, die abwehrend sind, dann würden die auch steigen. Zum Beispiel, wenn es eine Teepflanze wäre, dann würde der Pegel von Koffein steigen und Theophyllin und diese Produkte. Also ein ganz tolles System. Auch interessant ist, dass das neue Wachstum an so einem Baum, wo die Blätter gebrochen wurden, entweder weil ein Tier dran frisst oder weil man es schlägt, die entwickeln dann auch mehr von diesen Stoffen, damit die neuen Blätter nicht verzerrt werden. Also hier haben wir so eine Teeplantage, die sind geschlagen worden, also die Pheromone wurden freigestellt, die Pflanze wurde induziert, um mehr von diesen Stoffen zu produzieren. Und der Mensch, der ist so dumm, dass er dann diese Blätter, gerade die hochwertig sind an diesen Produkten, pflückt. Und das ist Tee. Aber dann gehen wir noch weiter. Diese Blätter werden dann fermentiert. Das heißt, alles, was wirklich gut an Nahrung ist, wird gebraucht durch bakterische Fermentation. Und dann am Ende hat man schwarzen Tee sehr hoch an Koffein. Also Theophyllin, Theobromin, Koffein, das sind alles Produkte, die sich sehr ähnlich sind und die eine besondere Auswirkung haben. Koffein beeinflusst viele Körperfunktionen. Magen-Darm-Tätigkeit, Gewichtsverlust, Nieren- und Urinaltrakt, kardiovaskuläres System, Alterung, Nervensystem, Frauengesundheit, Diabetes, Tinnitus und so weiter, Müdigkeit, Migräne, Glaukom, Prostataentzündung, Tourette-Syndrom und so weiter und so weiter. Also nicht ein Produkt, das man eigentlich in der Ernährung gegenwärtig haben will. Herzleiden wie Blutdruck und so weiter, erhöhtes Cholesterin, Sodbrennen, Frauenleiden, PMS, menopausale Symptome, Unfruchtbarkeit, Diabetes, Osteoporose, Reizdarm und so weiter. Das sind die Probleme, die man entwickelt mit Koffein alleine. Aber das Wichtigste ist das Denken. Diese Alkaloide gehören zu den Aufputschmitteln oder Psychopharmaka. Psychopharmaka, die vor allem auf das zentrale Nervensystem einwirken, dort in Hirnfunktionen eingreifen und damit Wahrnehmung, Stimmung, Bewusstsein, Kognition und Verhalten verändern. Koffein ist das weltweit am meisten konsumierte Phytopharmakon, Aufputschmittel. Und hat der Körper das jetzt wirklich nötig? Diese Alkaloide führen zu Symptomen, die vielerlei Hinsicht psychischen Störungen ähnlich. Und da sind ein paar interessante Experimente gemacht. Der Ernährungsbiochemiker Stefan Czerniske, Autor von dem Buch Caffeine Blues, schreibt, eine Person, der man 500 Milligramm Koffein injiziert, also Koffein in weniger als einen halben Liter Kaffee, würde innerhalb etwa einer Stunde Symptome schwerer physischer Erkrankung zeigen, darunter Halluzinationen, Verfolgungswahn, Panik, Wahn, Depression. Aber wenn man dasselbe so langsam dem Menschen gibt, eine Tasse nach der anderen, entstehen nur die milderen Formen geistiger Störung, gegen die wir Beruhigungsmittel und Antidepressive nehmen. Also es ist nicht interessant, dass die Menschheit sich so gerne auf diesem Rollercoaster beruhen. In meiner über 10-jährigen Praxis als klinischer Ernährungswissenschaftler habe ich bei tausenden Patienten aus erster Hand gesehen, dass Koffein der Gesundheit schadet. Ängste, Muskelschmerzen, PMS, Kopfschmerzen. Wenn das alles ist, was Koffein bei Ihnen bewirkt hat, haben Sie noch Glück. Was ist mit denen, die man fälschlich als neurotisch oder gar psychotisch diagnostiziert hat, die über Jahre ein kleines Vermögen an Psychotherapie gesteckt haben, nur weil sie nicht nach ihrem Koffeinkonsum gefragt wurden? Ist das nicht eine interessante Sache? Also wenn wir ein gesundes Denken haben wollen, dann brauchen wir eine gesunde Ernährung für das Hirn. Diagnostische und statistische Handbuch psychischer Störungen schreibt, dass manische Episoden, Panikstörungen, allgemeine Angststörung und so weiter, Amphetaminvergiftung, Entzug und so weiter, kann mit Koffein in Verbindung gebracht werden. Und Koffeinkonsum sorgt auch oft dafür, dass Faktoren für Gewichtszunahme und ständiges Übergewicht dauerhaft wirksam bleiben. Also die Wissenschaft schreit, dass dieses Produkt eigentlich gefährlich ist. Gamma-Aminobutyrinsäure ist ein natürlicher im Hirn- und Nervensystem und auch vom Herz produziertes Neurotransmitter. Und es spielt eine wichtige Rolle für die Stimmung und Stressregulierung und beeinflusst das subjektive Wohlgefühl. Man hat festgestellt, dass Koffein die Bindung von Gamma-Aminobutyrinsäure Rezeptoren stört und damit dessen beruhigende Wirkung verhindert. Also nicht nur haben wir die Störungen mit Blutzuckerpegel, sondern auch der Einfluss auf die Neurotransmitter und der Gesundheit des allgemeinen Denkens und Gehirnfunktion. Zum Beispiel Theobromin, ein sehr ähnliches Produkt, das wir in Kakaoprodukten finden, finden wir in sehr hohen Pegeln in Schokoladen. Schokosirup, nur 30 Gramm, enthält 89 Milligramm von diesen Produkten. Und Kakaopulver in Vollmilch, 2 bis 3 gehäufte Teelöffel in 250 Milliliter Milch. Stellt euch vor, kleine Kinder gebrauchen das. Und dann haben sie noch ein niedriges Gewicht. Also die 120 Milligramm, die sie dann zu sich nehmen, haben eine viel größere Auswirkung als bei einem Erwachsenen. Und diese Produkte werden vor allem für kleine Kinder gebraucht. Kein Wunder, dass sie so hyperaktiv sind und auch kein Konzentrationsvermögen mehr haben. Interessanter Artikel in der Wissenschaft: Schokolade, Nahrung oder Droge? Obwohl man Süchte eher mit Drogen in Verbindung bringt, ist hier eine interessante Entdeckung. Die Literatur über Schokoladenheißhunger zeigt, dass der Lustfaktor von Schokolade die Fett-Zucker-Kombination zusammen mit dem Aroma offenbar eine Hauptrolle spielt. Einige essen Schokolade vielleicht als Selbstmedikation, weil sie vielleicht Magnesiummangel haben und so weiter. Aber warum ist es, dass Menschen süchtig auf Schokolade werden? Die Milch-Zucker-Kombination alleine hat eine Wirkung auf das Gehirn. Und es hat einen Einfluss auf Serotonin und Dopamin. Heißhunger auf Schokolade kommt und geht oft phasenweise, abhängig von Hormonveränderungen. Und vor allem Frauen, die einen monatlichen Wechsel in Hormonpegel haben, haben bestimmte Zeiten, wo sie schokoladensüchtig werden. Aber ganz interessant, dass da auch biogenene Amine und Cannabinoide ähnliche Stoffe gegenwärtig sind, sowie eine Droge wie Cannabis, wie Haschisch. Und das hat einen Einfluss auf, wie man reagiert. Theoretische Effekte von Schokolade auf dem Gehirn. Biogene Amine gibt es in der Schokolade und die haben das Potenzial, um drogenähnlich zu wirken. Und dann Koffein und Theobromin, das haben wir schon besprochen. Aber ein ganz interessantes, Salsolinol. Und dieses Produkt hat dopaminerge aktive Verbindungen. Also wir finden ihn in Kakao und wir werden sehen, dass der einen ganz interessanten Effekt hat. Außer den anderen Produkten, die wir da gegenwärtig haben. Das Essen enthält allgemein viel zu viel Zucker, Kuchen, Pudding, süßes Gebäck. So schreibt Ellen White in The Ministry of Healing. Diese Frau hat geschrieben vor mehr als 120 Jahren und hat damals schon gewarnt gegen die Kombination Milch und Zucker. Und hier sehen wir jetzt, dass die Wissenschaft dies bestätigt. Oft sitze ich bei Geschwistern am Tisch und sehe, dass sie sehr viel Milch und Zucker verzehren. Diese Stoffe behindern den Organismus, reizen die Verdauungsorgane und haben eine Auswirkung auf das Gehirn. Und das ist genau das, was die Wissenschaft jetzt festgestellt hat. Salsolinol, hier haben wir einen Artikel. Da wird beschrieben, dass Kakao und Schokolade enthalten bis zu 25 Mikrogramm dieses Stoffes Salsolinol. Und das ist eine dopaminerge, aktive Substanz, die sich bindet an bestimmten Rezeptoren und damit eine Auswirkung hat, genauso wie, naja, die Drogen in Haschisch und so weiter. Und führt auch zu Schokoladensucht. In 1996 wurde vom Neurologen Daniel Piomelli in Schokolade ein Neurotransmitter namens Anandamid isoliert und der hat eine Cannabis-Aktivität, bindet also an die gleichen Stellen, wo diese anderen Drogen binden. Also das sind Stoffe, die einen süchtig machen. Ich möchte gerne behaupten oder ich will vorschlagen, dass diese Produkte gemieden werden müssen, denn ein Großteil der Depressionen, die wir in der Welt haben heute, können auf Schokolade zurückgeführt werden. Und dann, weil der Hormonpegel bei Frauen wechselnd ist, ist es natürlich auch ein Produkt des Wohltuns und hat auch eine Wirkung, um die, naja, die Grenzen, die das Gehirn und das Kognitive stellen kann, unsicher zu machen. Also, Damen, passt auf, wenn die Männer euch gerne diese Produkte als Geschenk geben. Heutzutage haben wir diese Smart Drinks. Sie sind so hochwertig an all diesen Stoffen, die wir besprochen haben. Sie haben Aspartam drin. Sie haben Riesenmengen Koffein drin. Und diese Produkte, wenn wir sie betrachten, haben sogar viele von ihnen okkulte Symbole. Es scheint, als ob ein Feind die Welt gebraucht, um diese Produkte in den Markt zu stellen, damit das Denken und das Kognitive und der Unterschied zwischen Gut und Böse verschwimmt. Einige von diesen Produkten, wenn man in dem, im Webnetz nachschaut, wird man sehen, dass da Gerichtsverhandlungen sind gegen die Produzenten, weil junge Kinder, die große Mengen davon zu sich nehmen, davon sterben. Aber außerdem, was ist die Auswirkung auf das Gehirn? Im 1. Korinther 10, 31 lesen wir, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Gott hat uns so viele Dinge gegeben zum Essen, die gut sind und die gesund sind. Und wir haben einige von ihnen besprochen. Da sind Süßstoffe, die man gebrauchen kann. Man kann Smoothies machen, man kann Shakes machen mit Karob und mit Datteln und mit Bananen und allen den guten Dingen, die es in der Welt gibt, die genauso gut schmecken, aber gesund sind für den Körper und vor allem gesund für den Geist. Was wir auch essen oder trinken, kommt, wir essen das und trinken das, was zu Gottes Ehre ist. Danke.